hier aus Deutschland. Das ist einmal die Firma Ludwig Freiter, für die ich tätig bin. Wir sind hier mit der Projektleitung in der Arbeitsgemeinschaft und haben hier auch die Baustellenanrichtung gemacht. Das ist eine Firma, die spezialisiert ist, eben auch solche Stahlrückbauten. Die kommt aus dem Braunkohlebau und hat da zum Beispiel diese riesigen Braunkohlebagger zurückgebaut. Also hat große Erfahrung auch in statisch komplizierten Stahlrückbau. Und die dritte Firma ist die Firma Bunte, das ist ein Erdbauer, der zum Schluss für die letzte Sandaufbringung zuständig ist. Außerdem ist hier auf an diesem Bauwerk auch noch eben ein Gerüstbauer und die Firma, die Sandeinspülung vornimmt, beteiligt. Die sind aber direkt vom Bauherrn beauftragt worden. Die Sandeinspülung, die werden wir auch noch sehen, die sind noch dabei, die sind hinten auf der Spreeseite. Und das ist eigentlich auch das Hauptproblem an diesem Objekt, dass wir eben eine große Betonwanne haben, die im Spreewasser steht. Also der Grundwasserstand ist hier gleich ungefähr Spreewasserstand. Und wenn wir oben dieses Gewicht, 22.000 Tonnen Stahl, 55.000 Tonnen Beton und 500 Tonnen Glas wegnehmen, dann würde diese Betonwanne nicht mehr auftriebssicher sein und auch schwimmen. Und um das zu verhindern, wird jetzt schon seit Februar Sand eingespült im Spülverfahren. Das heißt, der Sand wird über Schuten über die Spree herangebracht, dann mit Baggern in einen Mischbehälter umgefüllt, dort mit Wasser vermischt, in einem Verhältnis von 1 zu 5 ungefähr, und mit einer großen Baggerpumpe und einer Druckrohrleitung dann in den Keller gepumpt. Dort setzt sich der Sand, das Wasser läuft wieder nach vorne zu einem Tiefbrunnen, wird dort wieder rausgepumpt, wieder mit Sand vermischt und so weiter. Und zum Schluss wird dann eben, wenn also die Sandmenge da eingebracht ist, das ganze Wasser rausgepumpt. Und das hat eben den Vorteil, dass ich einmal den Sandtransport natürlich bis in die kleinsten Winkel habe, ohne da mit irgendwelchen Geräten rumfahren zu müssen. Und der zweite Effekt ist, dass ich sofort eine optimale Verdichtung habe. Das werden Sie auch sehen, wenn Sie im Keller sind. Sie können so vom Sandring schon laufen, weil Sie richtig hart sind, als wenn Sie am Strand, am Meer wären. Und wenn der Sand dann eingebracht ist, das ist ungefähr Mitte Juni der Fall, dann können auch oben die großen Träger zurückgebaut werden, weil wir dann eben das entsprechende Gegengewicht haben. Ein zweiter Grund ist noch, die Betonwanne ist in verschiedenen Segmenten betoniert. Und die Abdichtungswirkung wird durch eine außenliegende Schwarzabdichtung erzielt. Und wenn sich diese Segmente unterschiedlich setzen, würde die Schwarzabdichtung zerstört werden. Und dann hätte diese Wanne eben auch keine abdichtende Funktion mehr. Und die wollte man auch erhalten. Ob man das später braucht, weiß man jetzt noch nicht. Denn das macht ja nur Sinn, wenn ich die Wanne, die im Boden verbleibt, also die werden wir nicht ausbauen, später vielleicht in der Neubau integriert. Also die Option habe ich auf jeden Fall. Wenn nicht, dann müsste ich ja, ich sag mal, neue Fundamente durch die Wanne durchbringen. Und dann wäre natürlich auch die Abdichtung kaputt. Aber man hat auf jeden Fall diese Option. Und der Rückbau dieses Gebäudes geschieht eigentlich nur umgekehrt wie der Aufbau. Es wird also Träger für Träger und Platte für Platte ausgebaut. Wir haben jetzt vorbereitend für den großen Rückbau außenrum die Glasscheiben nach innen reingenommen und ausgebaut. Wir sind jetzt gerade auf der Marschfallseite da fertig geworden und haben nur noch die Domseite. Da sind die letzten Glasscheiben noch in der Fassade. Und parallel dazu sind wir oben auf dem Dach beschäftigt mit den ganzen Dachaufbauten, also den Dachpappen und Störung vor, alles was da drauf war, zurückzubauen. Und auch die Dachabdeckung, die aus leichten, dünnen Betonplatten besteht, auszubauen. Und wenn das dann erledigt ist, dann ist also auch die Sandeinspülung fertig, sodass wir dann mit dem konstruktiven Rückbau anfangen. Und das Gebäude ist gegliedert in drei Teile. Teil 1, da am Dom, das ist der Teil, in dem der Volkskammersaal sich befand. In der Mitte, der niedrige Teil, ist Teil 2, das ist das ehemalige Foyer. In diesem Foyer war auch in der Zwischennutzung dieser White Cube. Da waren dann also auch praktisch die Hauptzwischennutzungen, die Theaterstücke oder Kunstausstellungen. Und in dem größeren Rechtsteil, Bauteil 3, der Konzertsaal und Veranstaltungsbereich untergebracht gewesen. Da konnten sie also Theater etc. mit 5000 Leuten durchführen. Und sie hatten da alles, was man also zum Betreiben ich sag mal, eines Theaters brauchte, da installiert. Also sie hatten den Schnürboden perfekt, sie hatten eine Bühne, die sie heben und senken konnten, auch die Nebenflächen, die waren alle in ihrer Geometrie veränderbar. Sie konnten die unteren Ränge komplett hochklappen, sodass sie innerhalb von anderthalb Stunden aus eben einem Konzertsaal einen Ballsaal gemacht haben oder ein großes Essen gegeben haben. Das ging also ruckzuck. Und diese Konstruktion war nicht elektrisch oder mit irgendwelchen hydraulischen Anlagen, sondern rein mechanisch, wie also das, weiß ich, das Schiffshebewerk in der Fino kennen. Also einfach mit Gegengewichten und Umlenkrollen. Da reichte dann so ein relativ kleiner Elektro aus, um diese Bühnen hochzuklappen. Diese Bühnen, der größte Teil dieser ganzen Bühnenanlage haben wir schon zurückgebaut, weil wir in dem Bereich unten im Keller ja den Sand einspülen und deswegen musste das vorab raus. Um dann wieder ein Gegengewicht zu bringen, haben wir 2000 Tonnen Deckenplatten ausgebaut und unten auf dem Kellerboden abgelegt. Und wenn jetzt der mittlere Teil als erstes zurückgebaut wird, dann haben wir eine Lücke zwischen diesen beiden Bauteilen, die also so stehen bleiben. Dann ist auch die Bodenplatte gleichmäßig belastet. Danach bauen wir dann die Kranbahn rein, sodass der Kran zwischen den beiden Gebäudenteilen verfahren kann. Und dann werden die Bauteile 1 und 3 parallel zurückgebaut. Und ganz am Schluss kommt dann, wie gesagt, als letztes nochmal 20.000 Kubikmeter Sand und deckt den Keller ab, der drin bleibt. Also auch die Stahlstützen, die werden einfach nur, ich sag mal, oberhalb der Sandeinspülung abgeschnitten, verbleiben auch drin. Und wie gesagt, dann kommt da die Sandlage drüber, so dass nachher dieses Niveau durchgezogen wird bis zur Spree mit einer Böschung zur Spree. Und unser Auftrag endet mit dieser Beachvolleyballfläche. Und der Senat hat jetzt gerade eine Ausschreibung laufen, glaube ich, unter Landschaftsarchitekten, die das dann hier landschaftlich beplanen sollen. Ich habe mal retuschierte Bilder gesehen, wo Architekten das schon weggenommen haben. Wenn sie unter den Linden stehen, haben sie direkt auf das Rathaus. Also das Rote Rathaus ist das erste Gebäude, was dann ihren Blick wieder hemmt. Und das erschreckt sie doch schon ein bisschen, nicht? Also für die Mitte Berlins ein bisschen dürftig. Aber es kann ja auch politisch gewollt sein, dass man einfach einen höheren Druck erzeugt, um etwas hinzusetzen. Das kann ich mir so gut vorstellen, dass da solche Intentionen auch mitspielen. Denn dass das hier so einfach nur Rasen bleibt, kann ich mir also schwer vorstellen.
Entschuldigung, nein, Sie sind Projektleiter, sind nicht dafür zuständig, aber Sie wissen vielleicht, warum eigentlich wird jetzt rückgebaut? Was ist die letztliche Begründung?
Die letztliche Begründung, ja. Begründen kann man das eigentlich gar nicht richtig. Die Frage ist immer, was mache ich hier? Nicht? Was will ich hier machen? Und wenn Sie den Bund fragen, als Besitzer dieses Grundstücks, sagt der jetzt nach zwei, sag ich mal, Architektenwettbewerben, 10 Expertenrunden, 15 Jahre Diskussion, wir bauen hier unser Humboldt-Forum hin, machen da die Schlosstapete außenrum, drei Seiten, und hinten zur Spree eine moderne Fassade. Und innen rein kommt ein Museum, nicht mit diesen außereuropäischen Sammlungen, die jetzt zurzeit in Dahlem lagern. Teil Uni, Humboldt-Uni, also Bibliothek, glaube ich. Und dann eben Hotel und ein paar Konferenzsäle und was so noch dazu gehört. Und wenn ich diese Entscheidung treffe, dann soll ich mit einer Konzertsaal der 5000 Leute fast. Ich will nicht betreiben, nicht? Und da bleibt für ihn ja nichts anderes übrig, als zu sagen, dann reißen wir das weg. Dazu kam noch, dass der Palast mit Spritzasbest verseucht war. Nicht? Und Sie müssen, Sie werden das gerade sehen, das sind gigantische Stahlträger. Ich habe also noch nie für einen Wohnungsbau oder sagen wir mal für einen Hochbau derartig große Formate gesehen. Also selbst im Brückenbau werden Sie manchmal Probleme haben, solche diesen Träger zu finden. Und die ganzen Stahlträger, die Sie da sehen, die waren komplett ummantelt mit Spritzasbest. Und das ganze Gebäude ist komplett außen abgedichtet worden. Und zwar die Arbeiten wurden von einer Arbeitsgemeinschaft von 98 bis 2003 ausgeführt. 5 Jahre haben die daran gesessen. Und die haben auch diesen Palast, also einen Schwarzbereich gemacht, in dem sie das ganze Ding unter Unterdruck gesetzt haben. Die hatten oben 16 Riesenlüfter. Da ging so ein armdickes Kabel hoch, um die mit Strom zu versorgen. Und dann mussten die Jungs in die Vierkammerschleuse da rein. Mit Zwangsduschen und allem drum und dran. Komplett Anzug, Maske mit Unterstützung, also eines Motors, eines Gebläses. Dann haben die wirklich mit dem Spachtel da gesessen und das Zeug abgeschabt. Ich habe Bilder gesehen, wo die mit so einem kleinen Bürstchen da um die Schrauben, um die ganzen Schraubstöße haben. Da waren 300 Leute, 24 Stunden rund um die Uhr, 5 Jahre lang drin und haben hier Asbest rausgekarrt. Und die Träger, die sind jetzt blitzeblank. Ne? Also die können sie von essen.
Und was man nicht vergessen hat dazu zu sagen, das Ganze hat ja auch Geld gekostet und zwar immerhin eine beträchtliche Summe.
Von ja, was wir jetzt machen, das ist, ich sag mal, abräumen. Nicht? Das ist Filigran dagegen. Unser Auftrag insgesamt in der Rohbau, also von der bauausführenden Seite, sind ungefähr 8 Millionen. Dann kommt nochmal Planung und sowas dazu, das sind dann 4 Millionen, also sagen wir rund 12 Millionen. Die Ausschreibung Asbestsanierung, die hat mit 60 Millionen D-Mark angefangen und mit 80 Millionen Euro aufgehört. Also da sieht man schon von der Dimension her, dass der Rückbau eigentlich schon passiert ist. Wenn ich das jetzt nutzen wollte, also alles wieder komplett feuerschutztechnisch verkleiden müssen und eine komplette neue Installation da reinbauen. Aber was sicherlich bei den Dimensionen möglich ist, gerade wenn die Architekten da so ein bisschen Fantasie walten lassen, da wieder neue Grundrisse reinzuzaubern. Denn das sind ja alles freitragende Konstruktionen. Also das heißt, da können Sie Zwischendecken anziehen ohne Ende, da können Sie im Prinzip alles umgestalten. Also von der Substanz her hätten Sie das Gebäude über 200 Jahre stehen lassen können. Muss man sagen,
was sie beide ersten Geburtstag gefeiert. Ja. Das ist irgendwie im Prinzip auch in dieser primären Stahlkonstruktion irgendwie ein neuartiges Gebäude mit einer gigantischen Geschichte, das halt einfach eigentlich einzigartig ist. Und was man dazu sagen muss, auch mit diesen Plänen der Bundesregierung, mit diesen Schlossplänen, die Bundeskanzlerin voran ja alle sehr euphorisch befürworten, irgendwie, was die an Nutzfläche dann irgendwie zur Verfügung stellen. Das ist irgendwie nicht mal die Hälfte von dem, was der Palast jetzt in seinem Torso-Zustand irgendwie bieten würde. Das ist die Nutzfläche des Palastes irgendwie wird über 100.000 Quadratmeter, 106.000 Quadratmeter sind Nutzfläche irgendwie bieten und die ganze Schlosszauber, der irgendwie 50.000 oder was irgendwie bringen würde. Also,
das verwundert mich jetzt etwas, weil das Schloss von der Grundfläche ja viel größer ist.
Ja, genau, aber du musst
das geht ja, sehen außen diese Rasenkante hier.
Ja, es ist aber blockland mit den Schlitterhöfen, mit den zwei Schlitterhöfen.
Ach so, weil die großen Innenhöfe sind.
Das sind die riesengroße, die alten Schlitterhöfe, was ihr wisst, aber diese Schlitterhöfe sind zwei große Innenhöfe und im Prinzip ist es ein Blockrand, dieses Schloss.
Ja.
Ein Attrappenblockrand irgendwie. Und die kommen nicht mal auf die Hälfte eben der Nutzfläche, ist alles durchgerechnet. Wir haben, es gibt ja auch Architektenentwürfe, die sich befasst haben, wenn man den, was du da angesprochen hast, den Palast der Republik aufbauen würde oder mit neuer Architektur, zeitgenössischer Architektur überbauen oder ausbauen würde, was man dann irgendwie halt an Kosten und an Fläche im Prinzip kriegen würde für dieses Humboldt-Forum, für die Sammlung Dahlem und zusätzlich für diese Kultur- und Kunsteinrichtungen, die einfach auch eine Chance wären für diese Mitte Berlins, das mit dem White Cube und so weiter, ja schon mit den Zwischenpalastnutzungen ja schon angedacht wurde und schon fast 3 Jahre vorgeführt wurde der Stadt. Aber das war halt einfach, also man sieht halt einfach, und was dann auch passiert, also was Verdichtung heißt in der Architektur, oder wenn man jetzt schaut, was das Gebäude, das schon da steht, was das bringen würde oder was das können wird, mit einer natürlich, muss man es umbauen, muss man damit irgendwie muss man einiges verändern, aber einfach, was dann auch an passiert, oder wenn man durch diese klassischen Blockrand zurückgeht, was man damit irgendwie gewinnt und was man eben irgendwie verliert und was das Ganze alles kostet und eben das gegenüberzustellen, es wäre schon total spannend gewesen. Da ist eigentlich relativ wenig passiert. Es gab diese zwei Architektenwettbewerbe, die halt aber irgendwie mit dieser Expertenkommission dann irgendwie wieder irgendwie die ganze Zeit sich
das
gegenseitig hin und her geschoben, sich gegenseitig abgewürgt haben. Irgendwie, das war alles sehr, sehr ungünstig. Mit unserem Herrn Zwo da an der Spitze, muss man traurigerweise dazu sagen. Das hat dann wirklich dann im Endeffekt zum Gegenteil geführt, dass man halt einfach im Endeffekt jetzt relativ schnell dann einfach das so in die Richtung jetzt geschoben hat und es wird abgerissen und dann, wie der Bauleiter schon gesagt hat, gibt es eine Grünfläche, eine Brache, von der man in Berlin schon mehr wie genug hat. Und das ist eigentlich eine traurige Perspektive von finanziellen, wirtschaftlichen Möglichkeiten, nicht nur der Stadt Berlin, die mit 80 Millionen, Milliarden Euro verschuldet ist, sondern auch nur die ganze gesamtdeutsche Situation anschaut, ist ja nichts mehr da, irgendwie, wo irgendwie sagen könnte, da könnten wir jetzt wirklich großartig irgendwie jetzt was auf die Füße stellen, das ist im Prinzip, sind Schulden da und
ganz so negativ wird jetzt nicht sehen.
Ja, aber man muss es schon
nein,
auch realistisch
sehen. Das ist ein kleiner Palast, den würde man sich sicherlich mal wegquetschen können.
Ja, aber man muss es schon auch immer wieder realistisch sehen und sagen, okay, es wird ja wirklich, es wird meistens immer ein bisschen schlechter, wie es aussieht. Also die Zeiten sind schon irgendwie relativ schwierig und jemand sowas jetzt auf die Füße zu stellen mit diesen Schlossplänen. Ich meine, wie gesagt, nicht umsonst sucht die Stadt ja auch händeringend private Investoren, die da irgendwie.
Ja, aber das hat sie ja mit dem Humboldt-Forum im Prinzip dann aufgegeben, nicht? Denn
ja,
das Konzept ist mit privaten Investoren nicht zu verwirklichen.
Genau.
Also da bleibt ja nur die Eigenfinanzierung.
Richtig. Da bleibt die Eigenfinanzierung, die öffentliche Hand irgendwie und die Stadt, die das irgendwie stemmen müssen. Und da schaut es, muss man wirklich ehrlicherweise sagen, schaut es relativ traurig aus. Also, wenn man sieht halt, dass Schulen geschlossen werden müssen, dass wirklich ganz zentrale Einrichtungen der Stadt, irgendwie, dass die Leute irgendwie mit den Kindern mit 15, 16 Grad halt irgendwie in den Gängen dann sitzen müssen, wo halt einfach wirklich überall das Geld fehlt. Und dann irgendwie sieht man diese, wie du sagst, diese einzigartige, die neue Stahlkonstruktion da stehen, abgesehen von den ganzen geschichtlichen Hintergründen und von dieser Seite her nochmal irgendwie.
Ich sag mal, das Sprengen des Schlosses war auch schon Kulturbauerei. Ne?
Richtig, aber man macht jetzt das gleiche wieder und eigentlich immer wieder im wiederholten Sinne und dann muss man wieder Mahnmäler bauen, um uns zu zeigen, wie das ist. Also es ist eigentlich schon sehr absurd alles, aber sie machen es trotzdem immer wieder und das ist einfach schon.
Ja, Mauer haben sie manchmal auch schon Schwierigkeiten,
ja,
zu finden. Ne?
Genau, und jetzt versuchen sie mit den Touristen irgendwie, wo ist noch Mauer, wo findet man noch irgendwie was, wir wollen das doch sehen und unsere, die Kinder wollen so, ah, was war das da irgendwie so. Und das ist halt einfach der letzte Bremsklotz eigentlich gewesen und gewesen ist es ja noch.
Sie haben ja noch den Fernseher. Nee, aber in Berlin kommt ja dazu, dass man in der Stadtentwicklung mit Herrn Stimmern auch einen Vertreter hat, der eben diese kritische Rekonstruktion verfolgt.
Der ist jetzt aber nicht mehr, der ist jetzt weg von Berlin.
Noch nicht. Sitzt er da. Aber es ist Regiero, wie es ja wohl im Umstand liegt. Ja. Aber wie gesagt, er war bisher eben entscheidend hier tätig und sein Credo, oder wie gesagt, das Credo der Entwicklung in Berlin, war eben das Wiederherstellen der alten Stadtstruktur. Sommerhaus Liebermann links und rechts daneben in der originalen Kubatur wieder erzeugt worden, aber eben mit relativ ähnlich, wenn man mal so alte Bilder sieht, aber eben doch anders. Ne? Und das Gleiche hat man natürlich auch hier mit dem Schloss oder wahrscheinlich auch hier mit diesem Schlossplatz vor Augen und hat deswegen diese Brüche. Ich muss sagen, ich habe, wann war das, 93, als der Bodin sein Gerüst hier hingestellt hatte und seine Plane da vorgehängt in diesen alten Abmessungen des Schlosses. Also vorher habe ich auch immer persönlich jetzt, also meine reine Privatmeinung, gedacht, was ist das für ein Quatsch, hier das alte Schloss hinzustellen. Aber dass hier ein Gebäude in diesen alten Abmessungen hinkommt, muss ich sagen, habe ich danach dann doch eingesehen. Denn man hatte wieder diesen Raum, diese Platzwirkung, die am Schlossplatz, der heißt ja auch, hieß auch immer Schlossplatz, kam, unter den Linden wurde der Raum praktisch zugemacht und dadurch kam wieder diese Platzsituation. Also es hat eine komplett andere Wirkung als jetzt oder auch noch schlimmer, wenn das Ding weg ist. Nicht? Ja, also da kann man sich trefflich drüber streiten, macht das Sinn, macht das keinen Sinn.
Ja, es ist halt, es geht halt eigentlich immer um das, dass man, wie liest man die Stadt und wie liest man die Stadt auch mit ihrer Zeit, die sie eben auch durchmacht und mitmacht. Und es passiert halt einfach viel und das macht eine Stadt auch aus. Das ist wieder ein anderes Beispiel, aber lasst mich das kurz sagen, was da euch schon auffällt, ist, müsst ihr unbedingt mal hin, also im Alexanderplatz in Kaufhof, was zu sehen. Also wenn man auch dann weiß, was der Kaufhof vorher war, also das ist einfach so eine, da kann man sagen, auch schön ästhetisch irgendwie, das ist eine andere Geschichte, aber einfach, das war der Kaufhof einfach und das hat ihn ausgemacht. Und jetzt steht da so ein Ding, wo in Pumpelhausen irgendwie in Nähe oder in Frankreich, der Kural stehen einfach. So, das ist halt einfach so eine Auswirkung, so eine Beliebigkeit und das ist schon meiner Meinung nach ein wesentlicher Aspekt, wie man auch mit Städten und einfach auch mit der Geschichte, mit Architekturen umgeht. Das ist halt einfach sehr schwierig. Also wie gesagt,
man kann... Ich meine, die sind sich ja untereinander nicht mal einig über diesen Platz, nicht? Das sehen Sie ja bei diesen Wettbewerben, was da rauskommt. Da gibt es ja die Verfechter der alten Situation, die sagen, da muss was ganz Modernes hin. Nicht, da lässt sich hinterher drüber streiten.
Ja. Das ist halt interessant, weil diese Expertenkommission, es gab eine Machbarkeitsstudie, eben auch von dieser Expertenkommission, und die ja damals eben unter Vorsitz von Spohr da eindeutig irgendwie dann gesagt haben, darauf hat dann der Bundestag ja auch aufgebaut und den Entschluss 2002, den ersten Entschluss gefällt, dass der Palast der Republik abgerissen wird und das Schloss gebaut werden soll, dass die wirklich eindeutig war und wie wir dann, also wie es dann eben diese Bewegung auch gab, die dann irgendwie Aufklärungsarbeit betrieben hat und gesagt hat, okay, so schauen die Zahlen aus. Es hat sich einfach seit diesem Jahr 2002, sind wieder 4 Jahre ins Land gestrichen, hat sich einfach einiges wieder getan auf den verschiedensten, in den verschiedensten Bereichen. Und wir müssen uns das einfach kritisch anschauen und sagen, okay, der Palast der Republik, so wie jetzt da steht, in diesem Rohbauzustand, hat einfach trotzdem auch eine gewaltige Chancen, ein gewaltiges Potenzial, was ja auch der Zwischenpalastnutzung inzwischen gezeigt haben, über die Grenzen hinaus, bis in New York, New York Times hat davon. Die Leute haben wirklich gesehen, was ist da eigentlich machbar und möglich mit diesem Dorso-Zustand einfach des Palastes der Republik und was kann man damit mit dem schöpferischen, zeitgemäßen Architekturverstand damit auch machen und weitertreiben. Und es wäre einfach eine Riesenchance gewesen, einfach für die Stadt. Und um das erste Mal auch mit dieser Geschichte der damaligen DDR halt auch was zu machen. Ich meine, wenn man das wirklich alles noch in die Richtung treibt, dann hätten wir es in den Mittelstadien einreißen müssen, die ganzen Nazi-Bauten, die ja, ich weiß nicht, wenn man von außen kommt nach Berlin, oder das ist doch einfach auch was man auch sehen will, was man spüren will. Und man will dann nicht einfach alles irgendwie so schön blank haben, wie es in München dann irgendwie ist, dass man denkt, Berlin, jetzt über die Stadt Berlin überhaupt. Also so ganz wichtige Spuren und mit dem umzugehen, mit dem als Architekt, das ist ja unser Beruf auch, dann sich das anzuschauen und zu sagen, es ist nun mal da und es gehört zu uns und so. Und das ist das beste Mahnmal, das wir haben können. Und machen wir aus dem, was denken wir da fortschrittlich weiter und nehmen es an. Und nicht drüber. So.
Also was du sagst, jetzt, was man vielleicht auf die Frage von vorhin ist, natürlich letztendlich ist eine politische Entscheidung. Wie geht man mit der Vergangenheit um und mit einem Symbol der Vergangenheit? Also die Dritte Reichsgeschichte ist natürlich eine ganz andere, deswegen hat man da manche Sachen ja auch stehen lassen. Aber 89 hat ja eh Jahrzehnte gedauert, bis man überlegt hat, was macht man damit. Aber letztlich war die Entscheidung, wir wollen uns jetzt nicht Vergangenheit anmachen.
Gerade das, wo ja der Palast eigentlich das Erinnerungsstück oder Mahnmal wäre für das Ende der DDR, ne? Nachdem ja das Ende der DDR festgeschrieben wurde, soweit ich das weiß, oder?
Die Volkskammer war 1990 die Entscheidung der Wiedervereinigung gefällt.
Eben, also schon allein deswegen wäre es ja eigentlich...
Und der nächste Beschluss war gleich das Schließen des Palastes.
Ja. Und dann noch ein Ort, der fürs Volk sein soll und auch sein soll und wo jeder reingehen kann, was ja damals offensichtlich nicht so war, aber jetzt erst
doch, doch, das ist nicht richtig. Das, gerade in der Diskussion auch hier in Berlin, wenn Sie also die Leute in Ostberlin treffen, die sagen Ihnen, das war ganz toll, da haben wir unsere Jugendweihe gehabt, da konnten wir bowlen gehen, da war eine Disco,
also
Restaurants etc. Ja. Das war also wirklich ein Ort, wo die hingehen. Das war kein Bonzenpalast, wo man also nur besondere Genehmigung kam, sondern konnte jeder hin. Nicht? Und deswegen sagen die auch alle, schade, dass er abgerissen wird, ist klar. Nicht? Während man den, ich sag mal, 40 Jahre in West-Berlin sozialisierten Berliner, der sagt, das hässliche Ding hat mich schon immer gestört, ne? Muss weg.
Aber kann man das jetzt ganz, ganz schlimm polarisiert so sagen, dass es ein Zeichen dafür ist, dass der Westen über den Osten drüber fährt, auch in Entscheidungen?
Das glaube ich nicht, nee. Das glaube ich wirklich nicht. Bundestag, nee, weil auch im Bundestag ein Thierse, ein was weiß ich, die waren ja auch dagegen, nicht? Also sie finden hier auch, wenn sie zum Beispiel, wir haben ja auch von Firma Jäger die meisten Mitarbeiter, die aus dem Sächsischen oder, die haben überhaupt nichts mit dem Palast am Hut. Die sagen sich, soll er doch weg, warum nicht? Die haben sowieso mal uns alles weggenommen und nach Berlin gekarrt, nicht? Das heißt also, je nachdem, wo sie hier rumreisen, finden sie jede Ansicht, jede Meinung, und das macht es eben auch so schwierig, hier eine Entscheidung zu fällen, wo alle dann sagen, das ist es nun nicht.
Wobei man schon eins zusagen muss, oder ich meine, der Palast der Republik wurde unter der Kohl-Regierung damals direkt nach der Wiedervereinigung 1990 wurde zugesperrt, da wurde geschlossen, die Asbestsanierung war zu Ende 2002, von 1998 bis 2002 war die Asbestsanierung. Ja. Das heißt, der wurde 12 Jahre aus den Gedächtnissen, aus den Köpfen der Menschen irgendwie annulliert, und ich meine, das ist einfach so ein Prozess. Ich habe sehr viel, ich war sehr lange unterwegs in den Straßen, habe versucht mit Menschen zu sprechen, und es war Wahnsinn, wie ganz viele auch gesagt haben, der Palast, also auch Berliner, die hier auch geboren sind, der Palast der Republik, aber jetzt zuerst mal irgendwie, erste Reaktion, Palast der Republik, was ist denn das überhaupt, so war so einfach so das erste, dann kam natürlich schon klar, ja klar, der Palast der Republik, aber ja, er ist ja eh schon weg, so, das ist ja eh alles schon, was wollen wir da, was ist denn, einfach schon sehr viel manipuliert worden von oben herab, und das mit dem Asbest natürlich irgendwie, das war ja
und das ganz, ist nicht manipuliert worden.
Hä? Das ist
ich meine, ohne die komplette Zerstörung sozusagen.
Man hätte sicherlich technisch auch was anderes machen können. Also zum Beispiel, wenn man jetzt gewollt hätte, dass man das Gebäude betreibt, dann kann ich auch das Beste versiegeln, nicht?
Klar, das ist, wenn man, das Beste wird ja nur gefährlich, wenn man freilegt. Ja. Ich meine, das ICC ist das beste Beispiel, oder?
Nee, auch nicht ganz.
Ja, nicht ganz, aber ICC.
ICC haben sie das Asbest nur um die Lüftungskanäle. Das heißt, die statische Konstruktion, die Stahlträger sind nicht mit Asbest.
Ist anders, klar. Aber trotzdem geht es auch um Asbest
in West-Berlin und ein adäquates.
Bloß, das ist ganz einfach, die Situation.
Und das ist nie gewesen.
Bloß, wenn Sie einen Gutachter finden, der in das ICC geht und Ihnen da eine Raumluftmessung macht und feststellt, dass die Raumluftbelastung über die zulässigen Grenzen sind, dann ist das Ding zu.
Ja, klar.
Und genauso ist es auch, wenn ihr einer misst und stellt ihr was fest, dann ist das Gebäude geschlossen.
Aber diese Messung, was du da weißt, ist geschlossen worden, ist 1990 irgendwie, haben die keine Messung gemacht und
nee, ob das hier alles in rechten Dingen, das will ich aber gar nicht sagen. Ich sage nur, sie schließen jedes Gebäude, was eben diese zulässigen Werte in der Luft überschreitet.
Wenn die Messung gemacht werden und wenn es da überschreitet, Werte, ist klar.
Wenn wir jetzt irgendwie Asbest finden, der Aufwand, das aufzubauen, das ist gigantisch.
Ja.
Sie müssen sofort den Bereich einhausen, Unterdruck, mit Masken, die Leute dürfen bloß nur 2 Stunden am Stück arbeiten, dann müssen sie ausschleusen, eine halbe Stunde Pause machen, dann müssen sie wieder einschleusen, das dürfen sie 6 Stunden am Tag insgesamt und dann ist Feierabend. Mhm. Da können Sie sich überlegen, was das kostet. Das ist irre.
Ne? Also hat sich noch Asbest gefunden jetzt?
Ja, ein bisschen ist noch drin.
Die Anzüge
tiefen. Nee, also in unserem Auftrag definiert war drin Asbest in dem Fensterkit. Da haben wir eine Kabine gebaut, haben da mit Anzug und Maske ein Kit abgeschabt, dann wurden Luftmessungen gemacht am Mann in dem Raum. Und da hat man festgestellt, dass der Asbest erstmal nur ganz geringfügig in dem Kit ist und auch gebunden, sodass da nicht eine Faser freigesetzt wird. Also das heißt, wir konnten auf jegliche Schutzmaßnahmen verzichten und müssen diesen Kit nur einsammeln und als Asbest entsorgen. Dann gibt es noch ein paar Knotenpunkte. Da ist man aus konstruktiven Gründen nicht rangekommen. Und die sind aber definiert, die werden dann, ich sag mal, abgetrennt, eingepackt und auch entsprechend entsorgt. Nicht? Und wenn man sonst noch Asbest findet, dann ist klar, dann verschieben sich hier alle Parameter. Ne?
Und was Sie gemeint haben, mit den Rohzustand jetzt soll ja zurichten, dass er nutzbar wäre, wäre recht aufwendig von... Habe ich das falsch verstanden, vorher brandschutzmäßig und so weiter?
Sie müssen wieder jeden Träger, sag ich mal, einkleiden.
Aber, oder zum Beispiel eine Sprinkleranlage, die kühlt. Denke ich mir, könnte auch eine Lösung sein.
Gut, aber Sprinkleranlagen sind auch nicht gerade preiswert. Ne? Also, ich meine, da müssen Sie dann ja auch die entsprechende Wassermenge vorhalten, die muss dann auch mit den entsprechenden Pumpen da sein. Weil so ein riesen Gebäude.
Das ist nicht.
Ja, klar.
Nein.
Das müssen ja wahrscheinlich noch vorher reinigen.
Es gibt, was man dazu sagen kann vielleicht, ist, dass wir ein Projekt machen lassen von einem Architekten und der hat es so, der hat möglich versucht, diesen Zustand, diesen Robotzustand minimalistisch, das von der Haustechnik und so weiter, von der Klimatisierung und so weiter wiederherzustellen. Da hat jetzt korpulöse Schnickel-Architektur gemacht.
Das waren 60 Millionen, ne?
Und der hat dann, zwischen 50 und 60 Millionen hat er die Kostenschätzung abgeliefert. Und das ist es zu machen, irgendwie den Palast wieder in den Zuzug zu setzen, als Weltkulturpalast, das war auch der Name des Projektes, dann irgendwie wieder in Stand zu setzen und so zu nutzen für die Kultur. Und wenn man sich dann gegenüberstellt, dann die Kosten, was entstehen werden, also wie gesagt, die stehen jetzt noch nicht fest, der Palast ist noch nicht fertig abgerissen, da kann man wirklich in Summen, das sind andere, die sind viel höher. Und daran allein zeigt sich schon irgendwie, wie das wirklich aussieht mit Kosten, wenn man dieses Ding irgendwie mit dieser gigantischen Nutzfläche von 106.000 Quadratmetern, die dieser Architekt auch offengelegt hat und gerechnet hat, durchgerechnet hat.
Die jetzt?
Ja,
12 Millionen.
Ja, aber das sind 12 Millionen. Das sind jetzt die geschätzten, wie es am Endeffekt ausschaut, ist immer ganz was anderes. Und dann kommt noch die ganze Asbestgeschichte, die hat 80 Millionen Euro gekostet.
Die
Asbestsanierung hat 80 Millionen.
Die hätte sowieso passieren müssen. Die
Asbestsanierung?
Ja.
Sie hatten doch gemeint, man hätte es auch so können versiegeln.
Wenn man freilegt, oder, dann passiert es, oder? Aber die haben halt einfach damals gesagt, okay, das wird jetzt
funktioniert. Sie müssen sich vorstellen, jeder Träger war ja praktisch verkleidet. Nicht? Das heißt, da waren Marmorgewänder, Deckenabhängungen. Sie haben ja keinen Träger gesehen.
Das man hätte so lassen gesehen können.
Nee, und wenn ich es hätte versiegeln wollen, hätte ich das alles ausbauen müssen, versiegeln und wieder einbauen. Also der Aufwand ist immer gigantisch.
Wenn ich versiegelt hätte, ja.
Und diese Arbeit müssen sie dann auch unter Schutz und Maske und nicht, bis das dann alles erledigt ist. Also das wäre immer irgendwie ein Riesenaufwand geworden. Nicht? Und dazu kommt noch, dass sie diesen Spritzasbest damals unter einem hohen Zeitdruck verbaut haben. Also die haben ja den Palast in 1000 Tagen errichtet. Komplett, nicht? Die haben zeitgleich gespritzt, geputzt, alle Arbeiten praktisch parallel ausgeführt. Das heißt, die finden diesen Asbest im Putz, hinter den Tapeten, im Mörtel, im Estrich, überall, wo eigentlich nie sein sollte. Das ist das Problem hier. Man ist mit diesem Zeug einfach total sorgenlos umgegangen. Ich kann mich erinnern, als ich vor circa 25 Jahren als Berufsanfänger anfing, da haben die Leute in unserer Firma das Zeug 20 Jahre auf der Kassensäge gesehen. Das war ein gängiger Werkstoff.
Und ich
will, ja klar, mit der Flexo und immer so Dreikantleisten als Abstandshalter und Bremsbelägen was drin. Wenn Sie hier an einer befahrenen Kreuzung standen, da haben Sie aber mehr Asbest in der Luft gehabt, als heute in den Werten zulässig ist. Nicht? Ja.
Die haben auch Messungen
das
gemacht.
Das war eben, man hatte dieses Bewusstsein für Asbest gar nicht. Ja. Und auch in Westdeutschland ist ja Spritzasbest verarbeitet worden und die gesamte Palette, nicht? Man hat eben dann erst Spitz gekriegt, dass diese Asbestfasern in Höhen gängig sind und nicht wieder rauskommen. Und das ist eigentlich deswegen, wir können Asbest essen. Wenn es nass ist in Wasserrohren, überhaupt kein Problem. Ist nicht gefährlich. Nur wenn er eben trocken ist in der Luft und Sie atmen ihn ein und nehmen ihn auf die Lunge praktisch. Dann kriegen Sie eine Asbestfaser nie wieder raus. Was Sie einmal drin haben,
das
ist
wie der Haken, die dann.
Ja, das sind so spitze Stacheln, die einfach sich in diesen Bläschen verhaken. Und dann kommt das nächste dazu, dass die weißen Blutkörperchen das nicht als Fremdkörper wegkriegen. Die scheitern an dieser Faser. Ne? Und das ist eben das Gefährliche, dass dadurch dann Wucherungen entstehen, die Sie dann entarten können. Ne? Und Asbest hat eine kanzerogene Phase von 20, 30 Jahren. Und heute, hat mir hier die Berufsgenossenschaft erzählt, sterben in Deutschland mehr Menschen an Asbest-Spätschäden als jährlich an tödlichen Berufsunfällen. Nicht? Denn die Leute, die das, wie gesagt, so sorglos früher da verarbeitet haben, die sind jetzt praktisch im Alter, dass sie alle daran sterben. Das sind anerkannte Berufskrankheiten, nicht Asbestose. Also die Berufsgenossenschaften gehen da sicherlich auch kritisch mit diesen Zahlen um. Nicht? Wir wollen ja so wenig wie möglich Fälle anerkennen. Also von daher wird das schon stimmen. Ne? Ja, gibt es noch Fragen?